Deutschlandfunk Interview.
Da ist also schon wieder das nächste Stoppschild. Keine weiteren Sozialpakete mehr, kündigt die FDP klipp und klar an. Also keine Rentenreform mehr, oder was ist damit genau gemeint? Und zurück zur Kernenergie geht es auch. Auch das ist aus den Reihen der Liberalen einen Tag nach Meseberg wieder zu hören. Gestern jedenfalls war das der Fall. Unerhört. Unverschämt absurd ist aus den Reihen der Grünen zu vernehmen. Dabei sollte die Kommunikation, der Umgang, die Absprachen doch viel besser, viel reibungsloser funktionieren. Das hat Olaf Scholz bei den Klausurberatungen versprochen. Wir haben das eben auch noch einmal gehört. Die Liberalen sind jetzt ebenfalls wieder auf Klausur. Sie tun das in Dresden. Dort erreichen wir jetzt Johannes Vogel, den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Vogel, warum greifen Sie wieder den Koalitionsfrieden an?
Das machen wir gar nicht, sondern wir machen uns Gedanken über die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, weil wir uns ja Wohlstand erarbeiten müssen, weil wir den Menschen individuelle Aufstiegschancen bieten müssen. Und da war Meseberg ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung mit dem Bürokratieentlastungspaket, endlich mit der Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes. Aber das reicht natürlich noch nicht, sondern es müssen ja weitere Schritte folgen. Und welche das sind, darüber machen wir uns Gedanken.
Wie ist das gemeint mit der Rente, mit den Sozialreformen? Keine Rentenreform?
Nein, wir meinen, also die Fraktion wird heute einen Beschluss beraten und dann auch abschließend beschließen, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Und ein Aspekt unter vielen guten Ideen ist, dass wir nochmal betonen, in unseren Augen darf es keine weiteren strukturellen Leistungsausweitungen in den Sozialsystemen geben, also eine Art Ausweitungsstopp.
Was ist das, wie das Bürgergeld zum Beispiel? Ist das eine Ausweitung?
Ja, das meint zum Beispiel die Debatte über, die wir bei der Kindergrundsicherung vorher erlebt haben, wo ja erst versucht wurde, nicht darüber zu reden, wie machen wir den Sozialstaat fitter, treffsicherer, wie sorgen wir dafür, dass die Menschen Leistungen bekommen, die ihnen zustehen, dass sie rauskommen aus Bedürftigkeit, sondern wie machen wir ihn fetter, war die Debatte. Und ich finde, er muss fitter statt fetter werden.
Oder schlanker oder weniger Geld ausgeben.
Jedenfalls kann es ja nicht darum gehen, dass wir einfach irgendwie mehr Geld ausgeben, sondern es muss darum gehen, dass wir Menschen Chancen verschaffen. So, und das ist einfach unsere Grundhaltung. Ich kann Ihnen zwei Beispiele konkret nennen. Erstens, wir müssen an die Rente ran, weil sie strukturell stabilisiert werden muss, weil uns sonst die Abhängigkeit von der Demografie einholt, wie uns die Abhängigkeit von russischem Gas eingeholt hat. Das kann nicht sein und das ist eine Aufgabe für die nächsten Monate. Und zweitens, weil Sie das Bürgergeld angesprochen haben, die Anpassung des Bürgergelds geht ja zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist dieselbe Formel wie bei Hartz IV auch, dem hat übrigens auch die Union zugestimmt. Aber man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, weil es ja wichtig ist, dass sich Arbeit auch lohnt, ob wir nicht nur die Sozialleistungen jedes Jahr anpassen sollten an die Inflation, sondern auch die Steuerlast. Die passen wir nämlich nur alle 2 Jahre an die Inflation an. Und so würden wir Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und das sind solche Ideen, wie wir sie
hier
sehen.
Gut, ich frage nochmal nach. Also Rente, das ist jetzt bei den Grünen jedenfalls so angekommen, auch beim grünen Parteichef Omid Nuripur. Die Rente wird also von Ihnen konstruktiv begleitet. Aktienrente ist ja ein Stichwort, was Sie unter anderem eingebracht haben. Da ist gar keine Frage. Aber Sie sagen auf der anderen Seite jetzt hier im Deutschlandfunk heute Morgen klipp und klar, es wird keine Beitragserhöhungen geben, wenn ich das dann richtig interpretiere.
Ja? Leistungsausweitung der...
Ich weiß nicht genau, was das heißt, deswegen frage ich Sie ja nochmal. Also es wird keine Beitragserhöhungen geben und es wird auch keine weiteren Steuermittel für die Rentenkasse geben. Ist das richtig?
Nee, wir müssen ein bisschen differenzieren, Herr Müller, weil unser Sozialstaat so komplex ist. Erstens, bei Grundsicherungsleistungen zum Beispiel, das ist die Debatte, die Sie gerade bei der Kindergrundsicherung erlebt haben, kann es doch nicht darum gehen zu sagen, wir wollen einfach irgendwie mehr Geld ausgeben, sondern es muss darum gehen, in unseren Augen mit den bestehenden Mitteln, die wir haben und eingeplant haben, den Sozialstaat treffsicherer zu machen.
Aber sagen Sie das doch mal bei der Rente. Da waren wir
jetzt. Bei der Rente kann ich Ihnen das genau sagen, weil ich ja selber, wie wir beide, glaube ich, schon häufig auch diskutiert haben, an dem Thema seit vielen Jahren arbeite. Da ist in den letzten Jahrzehnten, insbesondere unter der Großen Koalition, nichts für die Stabilisierung der Rente getan worden, sondern es ist sind immer mehr Leistungsausweitungen vorgenommen worden. Rente ist aber ein Tanker. Die können Sie nicht von heute auf morgen irgendwie umstellen, sondern da müssen Sie an die Struktur ran. Und da nenne ich Ihnen 2 Hebel, die wir ziehen wollen und wo ja auch im Koalitionsvertrag was angelegt ist. Erstens, sie muss generationengerecht ausgestaltet werden, die Finanzierung. Und deshalb müssen wir insbesondere ran an den Einstieg in die Aktienrente. Und der muss so schnell wie möglich, so nah wie möglich an das schwedische Vorbild, wo wir ihn mal entwickelt haben, weil dann hilft das allen Menschen. Ja. Und zweitens, ein zweites Beispiel ist übrigens auch Schweden, wir müssen doch uns die Frage stellen, ob es nicht längst moderner ist, wie Schweden das macht mit dem Renteneintritt. Da gibt es nämlich ein flexibles Renteneintrittsalter. Und im Schnitt arbeiten die Menschen dadurch in Schweden sogar am längsten in ganz Europa.
Das dauert
wir
ja
haben einen Koalitionsvertrag vereinbart. Wir wollen darüber eine Diskussion in Deutschland starten, jetzt über das Renteneintrittsalter. Und da sagen wir, lass uns das mal beginnen, weil Schweden ist ein super Vorbild.
Herr Vogel, das ist ja, dauert ja immer ein bisschen bei uns mit Strukturreformen. Trotzdem nochmal die Frage, wird es Beitragserhöhungen geben mit der FDP?
Beitragserhöhungen gehen ja zu, da stellt sich ja die Frage, wie ist die Rente strukturell aufgestellt?
Die Rentenbeiträge, werden die erhöht werden in dieser Legislaturperiode?
Ja, ich hielte das für keine gute Idee, in ein schlechtes System mehr Geld zu kippen.
Das heißt nein? Sie sagen nein? Oder ist es nur eine schlechte Idee?
Ich muss Sie aufklären, bitte, dass die Rentenbeitragssätze nicht durch den Bundestag irgendwie per Gesetz festgelegt werden, sondern sich ergeben aus der finanziellen Situation der Rentenkasse. Und weil die aktuell nicht demografiefest ist, müssen wir die Struktur demografiefester machen durch Reformen.
Können Sie ja machen.
Damit nicht künftig die Rentenbeiträge steigen. Und zwar übrigens in den nächsten Jahrzehnten. Die Rente ist ja ein Beispiel dafür, dass man endlich mal in Jahrzehnten denken muss und nicht in Legislaturperioden. Und das muss jetzt beginnen.
Steuerfinanzierte Beiträge für die Rente, Steuermittel für die Rente, wird es das geben?
Nochmal, die Debatte, die wir auch übrigens als Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ist, wie stabilisieren wir das System? Wie machen wir es generationenfest? Und da geht es darum, wie ist das aufgestellt?
Also dann könnte das sein, dass das so kommt.
Die aktuelle Prognose sieht nicht Rentenbeitragssatzsteigerungen vor, der aktuellen Rentenkasse. Aber die Frage ist, was ist eigentlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts? Was ist in den 30er Jahren? Was ist in den 40er Jahren? Wenn wir da ran wollen, dann müssen wir die Rente jetzt generationenstabiler machen. Und darum geht es uns.
Also das ist alles noch offen. Atomkraft, Christian Dürr hat das gesagt, vielleicht doch noch den einen oder anderen Meiler wieder reaktivieren, ans Netz schicken. War das ernst gemeint?
Ja, da geht es um die sehr ernsthafte Frage, wie wir die Strompreise, ich finde, für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen in diesem Land runterkriegen. Und da haben ja die Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen eine Debatte begonnen. Die sagen, wir wollen mit Schulden diesen Industriestrompreis machen. Das heißt, günstigeren Strom für wenige, der dann von vielen finanziert wird, zum Beispiel auch den energieintensiven Handwerksbetrieb. Da sagen wir, das ist nicht überzeugend. Was wir stattdessen machen müssen, ist zweierlei. Und das ist unser Vorschlag. Erstens, es macht doch keinen Sinn, dass wir erst hohe Steuern auf Energie erheben und dann schuldenfinanziert für einige wenige die Kosten runtersubventionieren. Deswegen wäre es sinnvoller, dass wir uns in der Koalition darüber unterhalten, wie können wir die Stromsteuer für alle senken.
Für alle heißt auch für die Verbraucher.
Genau, auch für die Verbraucher.
Für alle.
Und für die kleinen und mittleren Unternehmen, indem man die Stromsteuer senkt. Das ist eine lohnende Debatte.
Also keine Privilegien für die Industrie.
Ganz genau. Das ist eine lohnende Debatte. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie weiten wir auch das Stromangebot aus? Und da muss der Energieminister sowieso ein Kraftwerkskonzept vorlegen. Und was wir sagen ist, für dieses Kraftwerkskonzept kann es keine Tabus geben, sondern er muss uns ja erstmal darlegen, wie kriegen wir das hin mit der Ausweitung? Denn eins ist doch in der Tat absurd, dass die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen darauf bestanden haben, dass wir Anfang dieses Jahres 30 Terawatt klimaneutralen und sicheren Strom aus den Kernkraftwerken, aus dem Netz nehmen.
Aber haben Sie ja mitgemacht. Jetzt drehen Sie das wieder zurück, dann kann sich doch keiner mehr darauf verlassen, was gilt.
Nö, Herr Müller, die Rechtslage, dass der Betriebserlaubnis im Atomgesetz änderte, die gab es schon von der Vorgängerregierung. Wir haben leider keine Mehrheit gefunden, aktuell sie für länger als 3 Monate zu verlängern. Und was wir einfach sagen ist, es muss doch einen Plan geben, wie wir das Energieangebot ausweiten. Das geht in erster Linie über den Ausbau der Erneuerbaren. Aber zum Beispiel die Atomkraftwerke jetzt rückzubauen, bevor der Energieminister diesen Plan vorgelegt hat, das ist einfach nicht vernünftig und nichts anderes sagen wir.
Jetzt muss ich mir noch mal eine andere Summe ins Spiel bringen. Kindergrundsicherung haben Sie, wie auch immer, gerungen, gefeilscht, einen Kompromiss da zunächst einmal gefunden oder abgerungen. Dann sagen Sie, keine neuen Leistungen mehr, staatlichen Leistungen ins System, bis auf Steuererleichterungen, also Anreize schaffen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Reden wir noch mal ganz kurz am Ende. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Chipfabrik, TSMC in Dresden. Da geht der Staat hin, wenn wir das richtig notiert haben, 5 Milliarden Subventionen. Wo kommen die her? Wieso ist das Geld plötzlich da? Ist das keine Leistung?
Das kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds, durch die CO2-Bepreisung
Und den muss niemand finanzieren, oder ist das auch Steuerzahlergeld?
Doch, und das ist konkret ein Vorschlag. Also wir müssen vielleicht 10 Sekunden nehmen. Wir müssen Bitte. Resilienter werden und unabhängiger von China. Und deshalb ist es richtig, dass wir hier Chipindustrie ansiedeln. Aber ich würde sagen, ab jetzt lohnt die Debatte, ob, wenn TSMC und Intel nun hier sind, ob nicht das besser über bessere Rahmenbedingungen für alle Unternehmen geht als über Subventionen. Und deshalb ist eine der Fragen, ob wir nicht in diesem Klima- und Transformationsfonds das Geld lieber nehmen sollten, um die Stromsteuer zu senken und alle bei den Energiekosten zu entlasten. Das ist ein ganz konkreter Vorschlag, den ich machen würde.
Also das ist noch nicht in trockenen Tüchern, diese 5 Milliarden.
Nee, der Klima- und Transformationsfonds, der wird ja jedes Jahr aufgefüllt von Ihnen, mir und allen Bürgerinnen und Bürgern mit der CO2-Bepreisung. Und die Frage ist, wie geben wir dieses Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurück? Und da würde ich sagen, brauchen wir erstens ein Klimageld, aber zweitens kann man sich auch die Frage stellen, ob das nicht ein Weg wäre, stattdessen die Stromsteuer zu senken, als noch weitere für künftige andere Ansiedlungen.
Was ja nicht so gedacht war, ne? Was ja ursprünglich nicht so gedacht war, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Was nicht so gedacht war, also dieser Klimafonds, war ja nicht dazu gedacht, dass sie Steuererleichterungen machen, weil dann braucht man ihn ja nicht zu erheben, da braucht man es nicht alles teurer zu machen, wenn man dann wieder erleichtert.
Nee, das ist sogar klimapolitisch total sinnvoll. Das haben wir in dieser Koalition übrigens schon gemacht, dass wir die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung genommen haben, um die EEG-Umlage abzuschaffen. Und im nächsten Schritt könnte man, und die Debatte lohnt, die Stromsteuer abschaffen, weil das ist deshalb fürs Klima sinnvoll, weil dann klimaschädlicher Strom teurer wird. Aber nicht aller Strom, auch der klimaneutrale Strom, für alle Menschen durch den Staat verteuert wird. Also insofern ist das sogar eine sehr sinnvolle ordnungspolitische Maßnahme, wenn wir beim Klimaschutz vorankommen wollen.
Wenn das funktioniert, die 5 Milliarden Subventionen stehen also jetzt zur Disposition, können wir so festhalten?
Nein, aber der Topf wächst ja immer weiter auf. Die Regierung hat aktuell einen Wirtschaftsplan für diesen Klimatransformationsfonds gemacht und gleichzeitig fließt da jedes Jahr mehr Geld rein. Und die Frage, ob man nicht dieses Geld nutzt, auch die künftigen Einnahmen nutzt, um die Energie- und Strompreise für alle Bürgerinnen und Bürger und alle Unternehmen zu senken, durch die Senkung der Stromsteuer. Das ist eine Debatte wert. Wir können gerne darüber diskutieren, ob es im Haushalt noch Mittel gibt, weil die Kolleginnen und Kollegen rufen die Frage der Strompreise ja selber auf. Mhm. Aber das richtige Instrument zur Reduktion der Strompreise ist, dass wir an die Stromsteuer rangehen. Und das ist unsere feste Überzeugung. Und darüber wollen wir jetzt in der Koalition diskutieren, denn die Belastungen müssen runter.
Johannes Vogel, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Danke für Ihre Zeit heute Morgen.
Danke.
Ihnen noch einen guten Tag in Dresden.
Danke Ihnen. Bis bald.
Bis bald.